Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 24. Mai. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Samuel, Kapitel 4 bis 6. Ischboschet wird ermordet. Als Ischboschet erfuhr, dass Abner in Hebron umgebracht worden war, verlor er allen Mut und alle in Israel waren bestürzt. In Ischboschets Diensten standen zwei Brüder als Truppenführer, Baana und Rechab, Söhne von Rimmon aus Beeroth. Sie gehörten zum Stamm Benjamin, denn auch Beeroth zählt jetzt zum Gebiet dieses Stammes. Die früheren Bewohner von Beeroth sind nach Gitayim geflohen und leben dort noch heute als Fremde. Übrigens lebte noch ein Enkel Sauls, ein Sohn Jonathans namens Merib Baal, er war jedoch an beiden Beinen gelähmt. Er war 5 Jahre alt gewesen, als sein Vater und sein Großvater den Tod fanden. Als die Nachricht davon aus Jezreel eingetroffen war, hatte ihn seine Amme aufgenommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seither war er gelähmt. Rechab und Baana, die Söhne von Rimmon aus Beeroth, gingen zum Haus von Ischboschet. Als sie hinkamen, war gerade die heißeste Tageszeit und Ischboschet hielt seinen Mittagsschlaf. Die Türhüterin war beim Verlesen von Weizenkörnern eingeschlafen, so konnten sie unbemerkt hineinschlüpfen. Sie kamen bis ins Schlafzimmer, in dem Ischboschet auf seinem Bett lag, töteten ihn und schlugen ihm den Kopf ab. Den Kopf nahmen sie mit, marschierten die ganze Nacht durch die Jordanebene und brachten ihn zu David nach Hebron. »Hier ist der Kopf von Ischboschet«, sagten sie zum König. »Heute hat der Herr unserem König Rache verschafft an Saul und seiner Sippschaft.« Aber David antwortete Rechab und seinem Bruder Baana, den Söhnen von Rimmon aus Beeroth: »So gewiss der Herr lebt, der mich aus aller Gefahr gerettet hat, ihr täuscht euch gewaltig. Der Bote, der mir in Ziklag die Nachricht brachte, Saul ist tot, hielt sich auch für einen Freudenboten, aber ich ließ ihn festnehmen und hinrichten. Das war sein Botenlohn. Was meint ihr, wie ich erst mit Verbrechern verfahre, die einen rechtschaffenen Mann in seinem Haus mitten im Schlaf umbringen? Ich ziehe euch für diesen Mord zur Rechenschaft. Ihr habt euer Leben verwirkt.« David gab seinen Männern den Befehl und sie töteten Rechab und Baana. Dann schlugen sie ihnen Hände und Füße ab und hängten ihre Leichen am Teich von Hebron auf. Den abgeschlagenen Kopf Ischboschets aber setzten sie im Grab Abners in Hebron bei. David wird König über Israel. Nun kamen die Vertreter aller Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten zu ihm: »Du bist doch unser eigen Fleisch und Blut. Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israels im Krieg angeführt. Und der Herr hat dir zugesagt, du bist der Mann, der künftig mein Volk Israel führen und schützen soll. Du wirst der Anführer Israels sein.« Das sagten alle Ältesten Israels, die zum König nach Hebron gekommen waren. König David schloss dort in Hebron einen Vertrag mit ihnen, und sie riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 40 Jahre lang, 7,5 Jahre in Hebron als König über Juda und 33 Jahre in Jerusalem als König über Israel und Juda. David erobert Jerusalem und macht es zu seiner Hauptstadt. Nachdem David König von Israel geworden war, zog er mit seinen Kriegsleuten vor die Stadt Jerusalem. Die Jebusiter, die dort wohnten, riefen ihm zu: »Diese Festung wirst du nicht einnehmen, selbst Blinde und Lahme könnten sie verteidigen.« So sicher waren sie, dass David nicht in ihre Stadt eindringen würde. Trotzdem eroberte David die Festung Zion, und sie wurde die Stadt Davids. Er sagte damals: Wer die Jebusiter besiegen will, muss durch den Wasserschacht in die Stadt eindringen. Sie sind mir verhasst, diese Blinden und Lahmen. Deshalb sagt man, ein Blinder oder Lahmer kommt mir nicht ins Haus. Darauf machte David die Festung zu seiner Residenz und gab ihr den Namen Davidstadt. Er baute sie ringsherum aus, vom Millo stadteinwärts. So wurde David immer mächtiger und der Herr, der Herrscher der Welt, stand ihm bei. Hiram, der König von Tyrus, schickte eine Gesandtschaft zu David. Er lieferte David Zedernholz für den Bau seines Palastes und schickte auch Zimmerleute und Steinmetzen, die den Bau ausführten. Daran erkannte David, es war der Herr, der ihn zum König über Israel gemacht und sein Königtum gefestigt hatte. Der Herr handelte so, weil er sein Volk Israel liebte. Liste der Söhne Davids. Fortsetzung. Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er sich Nebenfrauen und noch weitere Frauen aus Jerusalem und bekam noch mehr Söhne und Töchter. Die Söhne, die ihm in Jerusalem geboren wurden, waren Schamua, Schobab, Nathan, Salomo, Jibha, Elishua, Nefek, Jafia, Elishama, Eljada und Eliphelet. David schlägt die Angriffe der Philister zurück. Als die Philister erfuhren, dass David zum König von Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Doch David konnte sich rechtzeitig in seiner Bergfestung in Sicherheit bringen. Die Philister besetzten die Ebene Raphaim. Da fragte David den Herrn, »Soll ich sie angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben?« Der Herr antwortete, »Greif sie an, ganz gewiss gebe ich sie in deine Hand.« David zog aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim. Er sagte, »Wie Wasser einen Damm durchbricht, hat der Herr die Reihen meiner Feinde durchbrochen.« Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal Perazim, Herr des Durchbruchs. Die fliehenden Philister ließen sogar ihre Götterbilder zurück, und David und seine Männer nahmen sie als Beute mit. Nach einiger Zeit zogen die Philister noch einmal gegen David aus. Wieder besetzten sie die Ebene von Raphaim. Auch diesmal fragte David den Herrn, und er antwortete, »Greife sie nicht an, sondern umgehe sie und fall ihnen bei den Bakerbäumen in den Rücken. Sobald du ein Geräusch hörst, wie wenn jemand durch die Baumwipfel schreitet, schlägst du los. Denn dann weißt du, dass ich vor dir her in die Schlacht gezogen bin, um das Heer der Philister zu besiegen.« David befolgte die Weisung des Herrn. Er besiegte die Philister und trieb sie von Geba bis nach Geser zurück. David holt die Bundeslade nach Jerusalem. David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Baala im Gebiet des Stammes Juda. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist, der über den Cherubim thront. Sie luden die Lade Gottes auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. So brachten sie die Lade aus dem Haus Abinadabs fort, das auf der Anhöhe steht. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen mit der Lade Gottes, wobei Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israels spielten zur Ehre des Herrn auf Schlaghölzern, Zittern und Harfen, auf Handpauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zum Dreschplatz nach Hohns kamen, drohten die vorgespannten Rinder, den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Peres Usa, Usa Riss, und so heißt er bis heute. David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor dem Herrn. Es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen, sagte er sich und gab den Plan auf, sie zu sich in die Davidstadt zu bringen. Er leitete sie stattdessen um in das Haus Obed-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb sie 3 Monate stehen. Der Herr aber segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als der König davon erfuhr, dass der Herr wegen der Lade Obed-Edom mit Glück und Wohlstand gesegnet hatte, ging er hin, um sie in einer feierlichen Prozession aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidstadt zu überführen. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten 6 Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenen Priesterschurz an. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widderhörner nach Jerusalem. Was David unter Ehre versteht. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn hertanzte und hüpfte, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte, und an den vorgesehenen Platz gestellt. Der König opferte Brandopfer und schlachtete Tiere für das Opfermahl. Nach dem Mahl segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Herrschers der Welt. Alle aus Israel, die dabei gewesen waren, die ganze große Menge, Männer wie Frauen, bekamen ein Ringbrot und je eine Portion zusammengepresste Datteln und Rosinen mit auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michal, die Tochter Sauls, kam ihm entgegen und spottete: »Heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt, wie es nur das niedrigste Gesindel tut.« Doch David erwiderte ihr: »Zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich, deinem Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen und mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen als diesmal. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Frauen, die mich nach deiner Meinung verachten müssen, die werden es verstehen und mir Ehre erweisen.« Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Lukas Kapitel 20, die Verse 9 bis 26. Das Gleichnis von den bösen Weinbergspächtern. Darauf wandte sich Jesus wieder dem Volk zu und erzählte ihm dieses Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an. Den verpachtete er und verreiste dann für längere Zeit. Zum gegebenen Zeitpunkt schickte er seinen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Aber die Pächter verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, aber auch den verprügelten sie, behandelten ihn auf die schimpflichste Weise und schickten ihn mit leeren Händen weg. Er sandte auch noch einen dritten, den schlugen die Pächter blutig und jagten ihn ebenfalls davon. Da sagte der Besitzer des Weinbergs: »Was soll ich tun? Ich werde meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe gilt, vor dem werden sie wohl Respekt haben.« Aber als die Pächter ihn kommen sahen, sagten sie zueinander: »Das ist der Erbe. Wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns.« So stießen sie ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen? Er wird kommen und diese bösen Pächter töten und wird den Weinberg anderen anvertrauen. Als die Leute das hörten, sagten sie, das darf nicht geschehen. Jesus schaute sie an und sagte, was bedeutet denn dieses Wort in der Heiligen Schrift? Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert, und auf wen er fällt, den zermalmt er. Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester hätten Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war, aber sie hatten Angst vor dem Volk. Die Frage nach der Steuer für den Kaiser. Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester ließen Jesus jetzt nicht mehr aus den Augen. Sie schickten Spitzel zu ihm, die so tun sollten, als ob es ihnen nur um die gewissenhafte Befolgung des Gesetzes ginge. Die sollten Jesus bei einem verfänglichen Wort ertappen, damit sie ihn an den römischen Statthalter ausliefern könnten. Diese Leute legten Jesus die Frage vor: Lehrer, wir wissen, dass du die richtige Lehre hast. Du lässt dich auch nicht von Menschen beeinflussen, selbst wenn sie noch so mächtig sind, sondern sagst uns klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Sag uns, ist es uns nach dem Gesetz Gottes erlaubt, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen: Zeigt mir eine Silbermünze her. Wessen Bild und Name ist denn hier aufgeprägt? Das Bild und der Name des Kaisers, antworteten sie. Da sagte Jesus: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. So konnten sie ihn vor dem Volk nicht zu einer verfänglichen Aussage verleiten. Sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Psalm 119, die Verse 17 bis 32. Ich bin dein Diener, Herr, sei gut zu mir, damit ich lebe und dein Wort befolge. Herr, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Gesetz in sich verborgen hält. Ich bin nur Gast hier, darum brauche ich Schutz. Verschweig mir nicht, was du befohlen hast. Mit Sehnsucht warte ich zu jeder Zeit auf das, was du nach deinem Recht verfügst. Du drohst den Stolzen, den von dir Verfluchten, die deine Regeln ständig übertreten. Befreie mich von Schande und Verachtung, weil ich mich stets an deine Weisung halte. Die Großen halten Rat, um mir zu schaden, doch ich will deine Vorschriften ergründen. An deiner Weisung habe ich meine Freude, weil ich mit ihr stets gut beraten bin. Ich liege kraftlos hingestreckt im Staub, belebe mich, wie du versprochen hast. Ich klagte dir mein Leid, du hast geholfen, nun lass mich wissen, was du mir befiehlst. Ich möchte deine Vorschriften verstehen und deine Wunder täglich neu bedenken. Vor Traurigkeit zerfließe ich in Tränen. Wie du es zugesagt hast, hilf mir auf. Bewahre mich vor jeder Art von Falschheit. In deiner Güte lehr mich dein Gesetz. Ich habe mich entschieden, treu zu bleiben und will mich deiner Ordnung unterstellen. Ich binde mich ganz fest an deine Weisung. Herr, lass mich deshalb nicht als Narr dastehen. Den Weg, den du mir vorschreibst, gehe ich. Du hast mein Herz dazu bereit gemacht. Sprüche, Kapitel 15, die Verse 31 und 32. Ein Mensch, der auf hilfreichen Tadel hört, gehört zu den Weisen. Wer Zurechtweisung verwirft, wirft sein Leben fort. Wer sich korrigieren lässt, kommt zu tieferer Einsicht.